Heute geht es wieder ganz ums Thema Profit in unserem Profit-Podcast. Und zwar mit einem ganz besonderen Gast, einem der führenden Productivity-Experten aus Österreich, der liebe Markus Fieckhofer.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit-Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Markus, mein Lieber, stell dich gerne mal vor.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf beim Podcast. Du hast in Wirklichkeit schon die wichtigsten Punkte gesagt. Name Markus Fieckhofer aus Österreich. Ich bin Productivity-Experte und helfe Unternehmern dabei, ihr Business so aufzustellen, dass sie raus aus dem operativen Tagesgeschäft kommen, dass sie wieder mehr Zeit für die Dinge haben, die ihnen wirklich wichtig sind und natürlich gleichzeitig auch mehr Profit machen. Und ich glaube, deswegen sprechen wir ja auch heute, dass wir genau diese Dinge hier bequatschen und schauen, wie wir den Mehrwert an deine Community weitergeben können.
Mega. Danke, 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 lieber Markus. Ich freue mich auch schon sehr auf die Productivity Challenge, die wir innerhalb der Mastermind machen, weil im September wird eine coole Sache. 4 Module sind es bei dir prinzipiell in deinem Mentoring und auch in der Productivity Challenge, die wir gemeinsam machen werden. Was sind denn die 4 Module? Warum sind es genau die 4? Und warum ist das so wichtig, dass das einen Impact auch auf den Profit hat?
Mhm. In der Productivity Challenge, in der Mastermind, werden wir uns auf 4 ganz essentielle Bereiche konzentrieren. Natürlich haben wir 4 Termine. In 4 Terminen kann man nicht das gesamte Business umkrempeln, aber wir können den Fokus auf genau die 4 Bereiche legen, die dir helfen werden, doch ordentlich Progress zu machen. Erste Woche werden wir uns anschauen, was kann man denn alles weglassen, ja, was kann man wirklich, also was muss man nicht mehr machen, was kann man eliminieren? Also erstes Thema ist ganz klar, was wir eliminieren können, denn ganz oft erlebe ich es ja auch in meiner täglichen Arbeit, dass Unternehmerinnen und Unternehmer Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun sollten, und zwar auch Dinge, die so fürs Business gar nicht relevant sind, ja, da geht es gar nicht unbedingt darum, dass man die hätte delegieren können, sondern teilweise einfach wirklich das klassische Busy Work, ja, dass man einfach möglichst produktiv aussieht, ohne dass man dann wirklich einen Impact hat. Und genau darum werden wir uns in der ersten Session kümmern. Zweite Session wird dann alles rund um Automation sein. Wie können wir Dinge automatisieren, die wir einfach mittlerweile nicht mehr händisch machen müssen? Und ja, KI ist in aller Munde, Workflows und so weiter, Automatisierungen ist jetzt auch nichts ganz Neues mehr. Und trotzdem gibt es ganz viele Prozesse, die Unternehmerinnen und Unternehmer oder die Mitarbeiter dann einfach händisch machen, die einfach nicht notwendig wären. Und auch hier ist ein riesengroßer Hebel, denn wenn wir die Dinge mal in einen sauberen Prozess umwandeln und dann automatisieren oder teilautomatisieren, dann kriegen wir schon wieder ordentlich viel Zeit zurück und können uns wieder auf die Dinge konzentrieren, die dann die großen Hebel sind. Dritte Session, da wird es dann um die Delegation gehen, da wird es ums Team gehen. Und gerade Unternehmer haben natürlich einen großen Produktivitätshebel, das sind die eigenen Mitarbeiter, sofern die natürlich richtig eingesetzt sind. Und da werden wir uns konkret anschauen, wie delegieren wir richtig, wie schaffen wir es trotzdem, dass wir Aufgaben delegieren, dann auch die Kontrolle darüber behalten, weil ich habe festgestellt, dass das einer der größten, ja, Mindset-Blockaden von vielen Unternehmern sind, die dann einfach die Angst haben, hier wirklich loszulassen und andere für sie arbeiten zu lassen. Denn natürlich, sie haben dann nicht mehr die Kontrolle drüber. Aber ich sage dann auch immer, wenn du das Ergebnis von jemand anderem machen kannst oder bekommen kannst, aber 0% Zeit oder halt wenig Prozent Zeit reinsteckst, dann ist es trotzdem viel besser, als wenn du vielleicht das 100% perfekte Ergebnis bekommst, aber halt auch 100% deine eigenen Zeit aufwenden musst. Und mit diesen 3 Sessions haben wir ja schon sehr, sehr viel geschaffen. Wir haben eliminiert, wir haben automatisiert, wir haben delegiert und dann haben wir im besten Fall wieder viel Zeit als Unternehmer. Und was machen wir jetzt damit? Ganz oft passiert nämlich dann das, dass wir uns dann wieder neue Dinge holen, die wir dann einfach reinhauen, weil Unternehmer sind ja Arbeitstiere ganz oft, ja, die wollen ja anpacken, die wollen ja viel umsetzen. Und wenn sie dann Zeit haben, dann nehmen sie sich wieder ganz viele Dinge, die vielleicht schon ewig liegen. Damit wir da aber gegensteuern können und wirklich auch in die Richtung gehen, dass sie ein Unternehmen aufbauen, das wirklich auch ohne sie, also ohne ihre eigene Arbeitszeit skalieren kann, werden wir in der letzten Session dann die perfekte Unternehmerwoche uns anschauen. Und zwar, wie sie wirklich die Blöcke in ihrer Woche so aufteilen können, dass sie maximalen Impact haben und trotzdem ja wirklich viel Zeit auch für sich selbst haben, für Familie, für Freunde, dass man auch die Dinge wieder mit reinbringt. Denn Business ist für Unternehmer oft ein großer Teil im Leben, aber es gibt auch ganz viele andere Bereiche, die man da gar nicht unterschätzen darf.
Extrem spannend, lieber Markus. Also ich finde das so wichtig, dieses Framework, zuerst die Dinge zu eliminieren, die man eigentlich nicht machen müsste, dann automatisieren, dann delegieren und dann erst wirklich was selber machen und dann auch die richtige Arbeitswoche so aufteilen. Wenn du Lust hast, ich glaube, das wäre eine richtig, richtig coole Session in unserem Podcast, wenn wir eins nach dem anderen durchgehen und vielleicht schon mental schauen, den größten Hebel für einen Profit herzubekommen. Das heißt, starten wir mit dem Eliminieren. Mhm. Was sind denn so wirklich die ein, zwei Dinge, die top of mind bei dir sind, wenn ich sage, pass auf, vor dir steht eine Agenturinhaberin, die hat 4 Leute im Team, davon ist eine angestellt, die anderen 3 sind Freelancer, ist im Bereich Facebook-Ads für Coaches, Trainer, Berater, macht auch Funnels, macht irgendwie 30.000 bis 40.000 Euro im Monat Umsatz, mal besser, mal schlechter, arbeitet von daheim, aber auch ein bisschen in so einem Coworking-Space. Was sind denn so die großen Dinge, die du sagst, hey, das sollten wir auf jeden Fall eliminieren, damit der Profit nach oben geht?
Es hat sich jetzt so angehört, als wäre da ein sehr, sehr breites Angebotsspektrum mit dabei, was mir jetzt so gleich einmal als erster Impuls gekommen ist. Da würde ich wirklich tatsächlich das Offer nochmal anschauen und würde schauen, okay, was sind denn die Kunden, die dir wirklich Profit auch bringen? Und was sind die Sachen, die super viel Zeit, super viel Energie auch kosten? Und wo am Ende gar nicht so viel überbleibt. Und ganz oft sind es dann vielleicht Kunden, die man schon ewig hat, die man halt vor 5 Jahren oder was schon angebordet hat, die vielleicht noch zu einem Preis drinnen sind von damals, weil man da halt noch nicht so diese Credibility gehabt hat, dass man die neuen Preise aufrufen konnte. Und dann gibt's halt Kunden, die halt einfach viel Zeit fressen, viel Energie auch fressen und am Ende dann auch den Gewinn irgendwo vernichten. Und das wäre so eins der ersten Dinge, wo ich draufschauen würde. Und natürlich ganz zu Beginn mache ich ganz gerne so ein Zeitaudit, um überhaupt einmal festzustellen, wo liegen denn die großen Blockaden begraben, wo sind denn die Steine, die man sich selbst in den Weg gelegt hat. Und es ist auch so, dass ganz viele gar nicht wissen, wo die Zeit eigentlich hinfließt. Ja, die sind super fleißig und arbeiten von früh bis spät und am Ende des Tages wissen sie gar nicht recht, was eigentlich passiert ist, außer dass jetzt so ein bisschen was vorangegangen ist. Und da versuche ich immer wirklich einmal gezielt hinzuschauen und die dürfen dann auch sehr detailliert reingehen und einmal schauen, was sind denn so die Aufgaben, die wirklich Zeit und Energie fressen. Und da setzen wir dann als erstes an und schauen uns mal an, was man davon wirklich auch eliminieren kann.
Voll stark. Danke, Markus. Und ich finde es auch super, super, ja, bestätigend, dass du ihn wirklich auch mit der ABC-Analyse ein bisschen reingehst am Anfang und schaust, okay, wir sind da nicht wirklich die C-Kunden, die es seit Jahren mitschleppst, die eigentlich nicht viel zahlen, die auch noch mühsam sind, die viel Zeit fressen und in Wirklichkeit dadurch auch Profit fressen. Also die Opportunity Costs, die man quasi, wenn es 4-5 Stunden die Woche an einem Kundenprojekt dran bist, das halt immer schon seit Jahren so mitschleppst, die haben in Wirklichkeit ein Drittel zahlen von anderen, sind das 4-5 Stunden, die es dann ganz anderen Projekt widmen könntest jede Woche. Also definitiv ein direkter Impact auf den Profit.
Ja, da darf man, also das ist auch eine ganz coole Übung, die ich gerne zu Beginn mache, wenn man wirklich sichtbar zu machen, wie viel Geld Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich verschwenden. Man muss sich das jetzt nur selbst, und das kann auch jeder jetzt gerne direkt mitmachen, wenn man sich mal überlegt, wenn man nur eine Stunde pro Tag irgendwie unproduktiv liegen lässt, sind das 5 Stunden die Woche, also für den Fall, dass man 5 Tage die Woche arbeitet und nicht irgendwie 6 oder 7, aber gehen wir mal von 5 aus, wenn man jetzt eine Stunde hat und wenn man sich jetzt mal überlegt, was hat man denn so für einen Stundensatz als Unternehmer, wenn man jetzt einen Kunden verkaufen würde, was ist das dann? Sind das 100, 150 Euro, vielleicht eher 250 Euro, in gewissen Branchen vielleicht sogar noch höher. Und wenn man das einmal hochsummiert, dann ist man relativ schnell auf einer relativ ungut hohen Summe, die man sich so gar nicht eingestehen möchte. Also da ist man gleich mal bei 5.000, 6.000 Euro im Monat. Nur für das, dass man selbst die Zeit einfach nicht gut nutzt, ja. Und wenn man sich das Ganze dann aufs Team ausrollt, dann ist man, also dann, ja, kommt dann schon ordentlich was zusammen. Und du sagst es eh, Opportunity Costs sind natürlich dann auch gegeben, wenn man jetzt überlegt, man hat da ewig viel Stunden, die man jeden Tag irgendwie vergeudet. Und ich sage mal, eine Stunde pro Tag ist jetzt gar nicht so viel, ja. Da ist man ja eh schon relativ produktiv. Meistens sind es dann eher sogar mehr Stunden, die dann tendenziell nicht ganz gut genutzt werden. Und das kombiniert, also wie viel Zeit man wirklich, oder wie viel Geld man wirklich verbrennt mit Arbeitszeit, die eigentlich gar niemanden weiterbringt. Und wie viel Geld man dann auf der Straße liegen lässt, weil man einfach diese Opportunity Costs hat. Das wird dann wirklich greifbar für die Leute, weil Zeit ist halt so, das kann man jetzt wirklich greifen. Ja, der Tag geht irgendwie vorbei und die Teammitglieder sind auch irgendwie da, also die Gehälter müssen sowieso gezahlt werden. Wenn man sich das mal vor Augen führt, was dann da wirklich an Kosten entstehen, die man viel besser hätte nutzen können, dann wird's viel bewusster, wie wertvoll Zeit eigentlich ist.
Hundertprozentig. Und wenn wir jetzt wirklich effizient nicht mit unserer Zeit, sondern auch der Zeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgehen wollen, springen wir zur nächsten der vier Säulen, und zwar Automatisierungen. Bleiben wir wieder bei dem Beispiel der Agenturinhaberin aus Österreich, aus Graz, ist die liebe Frau, die Susanne, der Facebook Ads und Funnels. Was sind so die Dinge, wo du sagst, naja, Productivity und Focus auf Profit, was sollte man als erstes irgendwie automatisieren?
Ja, auch hier wieder gibt's oft ganz, ganz klassische Themen, die halt immer wiederkehrend sind. Also es geht vor allem natürlich um die wiederkehrenden Prozesse. Ein Klassiker ist zwar Kunden-Onboarding, das ist halt meistens einmalig, das geht halt auch super einfach zu automatisieren. Es kann auch tatsächlich ein großer Profit-Hebel sein, gerade wenn es jetzt irgendwie eine große Recherche irgendwie notwendig ist. Mittlerweile mit den verschiedenen Tools kann man da ja auch wirklich reingehen und kann sagen, man automatisiert auch diese Recherche zum Teil. Letztendlich geht es aber dann auch darum, wirklich zu schauen, was sind denn die Prozesse im Unternehmen, die wirklich Energie wieder kosten, die wirklich Zeit wieder kosten, die auch sehr regelmäßig passieren. Und wie schafft man es hier dann Automatisierungen reinzubringen? Man muss im ersten Schritt gar nicht unbedingt voll automatisieren. Ich gehe das sowieso immer so an, dass man zuerst einmal den Prozess aufzeichnet, ja, dass man überhaupt einmal schaut, was ist der Prozess überhaupt, dass man den überhaupt einmal standardisiert, weil alleine das wird schon viel Zeit sparen. Weil wenn man keine standardisierten Prozesse hat, dann sind die Mitarbeiter halt auf Blindflug mehr oder weniger, oder die sind dann sehr kreativ und jeder macht so ein bisschen, wie er will. Was ja auch, ja, gut, nein, ist eigentlich nicht so gut, weil wenn man diese Schranken vorgibt, dann kann man ja innerhalb dieser Schranken wieder sehr kreativ sein, hilft dann extrem, um Rückfragen zu reduzieren, hilft, um die Performance der Leute rauszukitzeln. Und dann kann man sich überlegen, wo in diesem Prozess sind jetzt wirklich so diese Bottlenecks, wo ist da der Flaschenhals, dass ich da wirklich reingehe und sage, und genau hier setzen wir es an und hier gibt es wirklich eine Lösung, die echten Mehrwert bietet, die wirklich 3, 4, 5, 10 Stunden die Woche fürs gesamte Team reduziert und nicht einfach so jetzt drüber stülpen und sagen, okay, ich habe da meine 20 Prozesse, wenn ihr bei mir seid, dann kriegt ihr die und dann automatisieren wir die, sondern ich gehe dann ganz gern wirklich rein und schaue mir an, was man da dann zuerst aufzeichnen kann, dann optimieren kann und dann automatisieren kann.
Perfekt. Onboarding Automation nehme ich mal mit, auch wenn du sagst, das passiert quasi nur einmal, aber stimmt. Aber die Idee ist natürlich, dass man viele Kunden onboardet und das ist halt wirklich absolut recurring, so nicht pro Kunde, aber im Unternehmen betrachtet, weil ein gesundes Unternehmen hat natürlich schon regelmäßig Neukunden. Das heißt, das ist wirklich was regelmäßig passieren darf. Auch Offboarding. Offboarding ist wichtig, dass man auch den ganzen Prozess einfach optimiert, weil natürlich Reputation etc. leidet darunter, wenn das Offboarding schlecht ist.
Genau, du hast gerade einen sehr guten Punkt angesprochen, und zwar Kundenerlebnis, weil wenn man jetzt Kunden-Onboarding und Kunden-Offboarding automatisiert, dann können wir natürlich sicherstellen, dass wir eine sehr, sehr gute Qualität liefern, weil dann ist einmal wirklich viel los vielleicht, dann haben wir 3, 4 Kunden, die gleichzeitig geonboardet werden müssen, dann geht die Qualität aber im Onboarding verloren, aber wir wissen eh alle, so gerade diese ersten Momente, diese ersten Tage und Wochen nach dem Kauf sind das super wichtig, um die Kunden möglichst lange auch zu halten. Wenn wir da wirklich gut performen und wenn wir ein sehr gutes erstes Erlebnis bieten können, dann werden sie einfach länger bleiben. Und dasselbe dann aber beim Offboarding dann, ja. Wenn sie dann gehen und Kunden dürfen auch mal gehen, dann soll man natürlich auch eine sehr gute Offboarding-Experience liefern.
Absolut. Also ich fühle mich da sehr angesprochen, gerade wenn in den letzten Wochen nach Sieges und so viele neue Masterminder ongeboardet und ich mich gerade wirklich daran ertappt, die letzten wunderbaren Menschen, die aus Salzburg sind, vielleicht sagt es da was, die jetzt Teil der Mastermind geworden sind, da war der Onboarding-Prozess einfach deutlich schlampiger und weniger detailverliebt wie bei den 10 davor, wo ich noch so richtig was der Sieges Energy rauskomme und hier nochmal so selbst nochmal ein Onboarding One-on-One-Call machen. Und jetzt ist das, also das ist echt ein richtig wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass einfach die Qualität vom Onboarding einfach, ja, langfristig gesehen stabiler und besser ist, wenn man das einfach gescheit aufgesetzt ist. Sehr, sehr, sehr guter Punkt. Danke.
Bitte, gerne. Ja, also ganz, ganz wichtig, weil du halt auch diese Stetigkeit dann drinnen hast. Und es kann dann auch irgendwann das Ganze einer Mitarbeiter übergeben werden. Also du musst ja nicht unbedingt von vorn bis hinten im Onboarding drinnen sein. Ja? Also du bist in der Mastermind oder auch jeder andere Unternehmer. Wenn du einen neuen Kunden onboardest, dann willst du dich ja auch hier Schritt für Schritt ersetzbar machen. Das heißt jetzt nicht, dass du sofort rausgehst, aber zumindest die Option zu haben, dass du rausgehst. Weil wenn man wirklich dann einmal krankheitsbedingt ausfällt oder urlaubsbedingt ausfällt, im besten Fall, dann soll ja das ganze System weiterlaufen und die Qualität soll ja nicht leiden, nur weil jetzt der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin nicht da ist. Und ja, die Kundenerlebnisse sollen ja gleich gut, wenn nicht sogar besser sein, wenn man wirklich motivierte Mitarbeiter hat, die immer dran sind und hier ihr Bestes geben.
Absolut zentral. Thema Buyer's Remorse oder Kaufreue, wenn man gekauft hat und dann ist der Onboarding-Prozess schlampig oder so schlampig, also nicht auf dem Level, wie er sonst sein könnte. Es dauert alles ein bisschen länger, das ist jetzt nicht wirklich so personalisiert. Das macht natürlich was mit der kompletten Kundenexperience die nächsten Jahre über, wenn man schon mit dem falschen Bein quasi startet. Also super wichtiger Punkt.
Genau, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck und in dem Fall ist das Onboarding ja der erste Eindruck, wie ist es denn wirklich, ja, alles was davor passiert ist Marketing und wir sind ja auch schon so ein bisschen drauf hin trainiert, dass wir wissen, okay, Marketing verspricht viel und ganz oft oder passiert halt immer wieder, dass dann das Fulfillment hinten einfach nicht so gut ist. Wenn wir aber dann im Fulfillment auch gut sind und eben im ganzen Marketing-Sales-Prozess davor, dann haben wir halt wirklich die Möglichkeit, uns auch einen sehr, sehr guten Ruf aufzubauen.
Absolut. Es gibt ein Konzept, das mich schon seit langem verfolgt, und zwar ist das das Konzept der Exzellenz. Und zwar, dass wir Menschen das irgendwie spüren, wenn was einfach wirklich sehr gut gemacht ist. Ein sehr guter Kinofilm, eine sehr gute Experience beim Italiener. Nicht nur das Essen, eine ganze Experience. Ein sehr gutes Mentoring, ein sehr guter Online-Kurs, also wirklich, wir spüren das, wenn man es einfach nur, toll ist, oder wenn wirklich was wirklich sehr gut, also wenn wirklich was Exzellentes. Und das ist ein bisschen mein Anspruch an die Dinge, die ich so mache, unternehmerisch, und man kann Exzellenz echt sehr schwer erlangen, wenn man nicht einen Prozess hat, an dem man immer wieder feilt und verbessert, wie zum Beispiel das Webinar, was ich da früher auch skaliert habe, das Full Funnel Strategy Facebook Ads Webinar, habe ich halt 16 Mal überarbeitet. Und da sind halt Millionen an Adspend drüber geflossen. Und die erste Version war okay. Die war wirklich nicht schlecht. Die hat auch konvertiert. Aber in der ersten Version, also erzähle ich da einfach mal so, war so ein 1:45 Webinar. Okay. Zum Thema Facebook Ads halt 1:15 Content, 30 Minuten Pitch hinten raus auf einen 800 € Facebook Ads Kurs. Und ich schwöre dir das ist true. Ich habe irgendwie dann so nach einer Stunde so dringend pinkeln müssen. Und ich habe da keinen Videocutter damals gehabt. Ich habe selber nicht gewusst, wie ich ein fast 2-Stunden-Video, einen Teil, ich meine, mit Quicktime-Play am Anfang und am Ende was rausschneiden ist leicht. Also in der Mitte was rausschneiden. Ich habe halt einfach nicht gewusst, wie das geht. Und ich habe so pinkeln müssen, Markus. Und ich war, die erste Stunde war einfach saugeil. Das war so richtig guter Content. Ich dachte, Das kann ich einfach wieder von vorn anfangen. Das kann ich auch nicht machen. War so Evergreen, eine Evergreen-Aufnahme. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Und ja, bei 10 Minuten habe ich das, at the back of my mind, habe ich nachgedacht, während ich geredet habe, ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Kann es nicht einfach laufen lassen. Ich meine, irgendwie muss ich diese Situation lösen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Na? Ich habe den Webinar-Teilnehmern in diesem Outdoor-Webinar eine Aufgabe gegeben. So, jetzt schaut mal genau auf diese Zahlen. Schaut mal dieses Dashboard an. Ich gebe euch 1 Minute. Schaut nochmal ganz genau drauf. Was sind die KPIs, die bei euch wirklich jetzt nochmal was triggern? Dann bin ich aus Klo gesprintet, habe gepinkelt, wieder zurück und dann sagt, ja gut, passt. Naja, in Wirklichkeit war es der ROAS, auf den man achten hätte müssen, im Vergleich zu den CPCs. Und dieses Webinar ist ein halbes Jahr lang durchgelaufen. Ein halbes Jahr. Weißt? Und dann irgendwann habe ich gecheckt, ja, das geht schon besser als so, irgendwie so einem Cut in der Mitte. Dann habe ich es wieder überarbeitet und nochmal überarbeitet und nochmal überarbeitet. Und mein Punkt ist quasi, Automatisierung hilft dir dabei, wirklich Exzellenz zu erlangen. Man kann wirklich jede einzelne Stellschraube optimieren und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, um wirklich den Profit zu optimieren.
Absolut, ja. Es gibt auch von Airbnb ein sehr spannendes Beispiel hier, und zwar ihr 11-Star-Rating-System. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hoffe, ich krieg's jetzt so spontan gut hin. Es gibt ja bei Hotels, gibt's ja 4-Sterne-Hotels, 5-Sterne-Hotels, und sie haben sich überlegt, sie sind ja auch so in diesem Hotelspace, aber irgendwie dann auch doch nicht. Aber wie würde denn jetzt in dieser Reise wirklich eine 11-Sterne-Experience ausschauen? Ja, also wirklich deutlich höher als dieses 4-5-Sterne, das man so kennt. Und haben sie wirklich Gedanken gemacht und haben das immer so nach oben hin gearbeitet. Was könnte man denn noch machen? Wie könnte man es denn noch besser machen? Bis sie schlussendlich dann bei diesem 11-Star-Experience angekommen sind, wo man halt dann wirklich vom privaten Chauffeur vom Flughafen abgeholt wird und so weiter und so fort und wirklich alles perfekt durchgeplant. Und das hat ihnen geholfen, dass sie Dinge identifizieren in diesen höheren Sternen, die sie doch eigentlich sehr einfach umsetzen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch diese Airbnb Experiences sind so ein bisschen aus dem dann raus entstanden oder vielleicht war das dann eher so eine Folge daraus. Aber sie haben halt wirklich versucht, so ganz absurd hohe Ansprüche für sich selbst zu setzen und haben dann geschaut, was kann man denn jetzt wirklich umsetzen? Was ist wirklich jetzt einfach nur reine Fantasie und einfach gar nicht realistisch? Ich habe das ganz spannend gefunden, weil wir, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen so eine 5-Sterne-Experience, ja, wie bei einem guten 5-Sterne-Hotel, dann ist es eh schon sehr gut. Und wir denken dann, das ist eigentlich, also geht eh nicht besser, ja. Und dann, wenn man sich aber so selbst dazu zwingt, jetzt mal wirklich absurd hohe Messlatten zu erreichen, dann findet man doch immer wieder Stellschrauben, wie es vielleicht dann doch besser geht. Das ist natürlich dann super für die Kundenexperience. Das ist schlussendlich dann auch wunderbar für einen Profit, denn zufriedene Kunden sind die besten Kunden, die bleiben am längsten und einen Bestandskunden zu verlängern, ist halt wesentlich einfacher, wie einen Neukunden zu gewinnen. Natürlich auf der gleichen Ebene, und das bin ich wieder in meiner Produktivitätsrolle, darf man den Perfektionismus auch nicht verfallen, sondern muss dann wirklich auch wieder den Schritt zurückgehen und sagen, okay, jetzt haben wir unsere 11-Star-Experience, was kann man denn jetzt wirklich umsetzen davon, was ist denn wirklich praktikabel und was kann ich dann irgendwann auch skalierbar machen?
Wow, super, super spannend. 11-Star-Experience gefällt mir gut. Ich habe eine, wenn du sagst, was kann man davon jetzt wirklich umsetzen? Ich habe eine praktische Übung von einem Freund mal mitbekommen, die eigentlich auch sehr gut jetzt passt. Machen wir mal ganz, ganz, ganz down to earth. Die Mastermind kostet ja momentan noch nur 20.000 Euro. Vielleicht steigern wir sie ja bald auf 30 oder 40, aber zum jetzigen Zeitpunkt kostet 20. Und welche Übung man hier machen kann, die eigentlich ähnlich ist wie die 11-Star Airbnb-Geschichte ist. Man kann sich fragen, Team intern, wie würde die Mastermind ausschauen, wenn sie schon 20.000 Euro ein Zehntel kosten würde? Also x durch 10, also 2.000 Euro im Jahr. Wie würde die Mastermind ausschauen? Wird es wahrscheinlich keine physischen Events geben, wird es ganz sicher kein One-on-One-Mentoren-Pool geben, vielleicht wird es noch mehr Custom-GPTs geben. Weil klar, wenn man wenig zahlt, da hätte ich zumindest einen Patrick-GPT geben. Und dann wäre wahrscheinlich kein WhatsApp-Kontakt mit uns, weil das ist dann schon was sehr Exklusives, sondern wahrscheinlich nur eine School-Community oder so. Okay, interessant. Vice versa. Wie müsste die Mastermind ausschauen, wenn sie nicht x durch 10, sondern 10 mal x kosten würde? Wie würde die Mastermind ausschauen, quasi die 11-Star-Experience? Wie würde sie ausschauen, wenn es 200.000 Euro, bei Jetstream kostet ja 200.000 Euro. Es gibt ja Masterminds, die 200.000 Euro und nach oben kosten. Wie würde es ausschauen? Ja, wir werden wahrscheinlich noch krassere Speaker einladen, weil der Dirk Reuter lädt ja dann so jemanden wie den Thomas Gottschalk oder so ein. Das heißt, vielleicht würde man dann wirklich den Tony Robbins über Zoom dazuschalten oder sowas. Vielleicht würde man wahrscheinlich in krassere Hotels gehen. Wir würden vielleicht auch so eine Helikoptertour buchen. Muss man nicht, könnte man aber. Weißt? Und jetzt ist das Spannende, genauso wie du gesagt hast, bei der 11-Star Experience, sowohl in den X durch 10, also auch in dem 10x-Case sind Dinge dabei, die man eigentlich auch für das normale Angebot umsetzen könnte. Weil was hält mich davon ab, einen Custom-GPT zu machen, der wirklich gut ist, so einen virtuellen Patrick? Ja, das würde ich, wenn es nur 200 Euro im Monat oder 2000 im Jahr kosten würde, würde ich so einen Custom-GPT machen. Ja, aber warum? Warum habe ich ihn nicht im normalen Mastermind? Wäre ja cool. Wäre ja cool, wenn man den Patrick einfach schreiben könnte und so. Und vielleicht nicht nur den Patrick, sondern vielleicht auch den Markus. Gibt es einen Productivity-Bot bei Markus Fickhofer, der ist exklusiv in der Mastermind. Eine nette Idee, auf die ich gerade gekommen bin, weil ich dieses X durch 10 gemacht habe. Und andererseits, ja, noch krassere Speaker einladen. Ne, ich habe halt auch noch nie gefragt, den Thomas Gottschalk oder sein Management. Weißt, vielleicht ist das ja auch alles nicht so unglaublich teuer. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Leute, die gern kommen würden, weil sie gerne mal dabei sind. Und man kann sich auch ein bisschen größer denken und der größeren Speaker einfach mal anfragen. Ich sag das so, da hätte man einen Tony Robbins über Zoom und das klingt so unmöglich. But maybe, vielleicht ist nicht der Tony Robbins, aber vielleicht der Neil Patel. Der war jetzt physisch bei dieses Marketing gewesen. Über Zoom war der schon bei vielen Konferenzen. Das wird schon ein Geld kosten, aber vielleicht kostet es 10, 20, 30.000 Euro, den dabei zu haben über Zoom. Und die Experience ist halt dann nochmal ein anderes Level in so einer Marketing-Maßnahme. Das heißt, wirklich so Ideen rausnehmen von diesen zwei Extrem-Cases und das ins aktuelle Angebot einbauen, ist, glaube ich, eine spannende Übung.
Ja, definitiv.
Geil. Definitiv. Mein Lieber, wir haben unser Eliminieren-Säule schon durchgearbeitet. Automatisiert haben wir auch das Onboarding und viele andere spannende Dinge. Jetzt geht's ums Thema Delegieren. Was ist denn jetzt bei der Susanne aus Graz mit ihrer Agentur dann wirklich das Zentrale, auch im Hinblick auf Profit? Also ich habe vielleicht eine Sache, die ich schnell reindroppen möchte, und zwar, ich habe im letzten Jahr Junior-Tasks an Senior-Mitarbeiter delegiert. Das war ein Riesenfehler. Erstens mal, ein Senior-Mitarbeiter kostet halt keine 10, 20, 30 Euro pro Stunde, sondern eher so 70, 80, 90 Euro. Und die haben dann stundenlang jede Woche diese Task gemacht. Dann sind mir die Senior-Mitarbeiter davon gelaufen, weil es keine Lust mehr auf das gehabt hat. Die sind ausgebrannt. Also das war ein Fehler, den ich beim Delegieren gemacht habe. Ganz klar, Junior-Tasks an Senior-Mitarbeiter und zu wenige Junior-Mitarbeiter einfach im Team zu haben. Alles sind A-Player und keiner will quasi die repetitiven Sachen machen, die man automatisieren könnte teilweise. Aber das ist so eine Sache, die ich falsch gemacht habe. Aber was sagst denn du? Was ist so der eine große Hebel, was den Profit angeht beim Delegieren?
Schau dir mal deinen Kalender an und schau mal, welche Aufgaben da drinnen stehen. Und dann gibt's das, das haben wir in der Mastermind auch schon mal gemacht, das ist so eine Matrix, wo man sich anschauen kann, welche Aufgaben haben welchen Stundensatz so ungefähr. Ja, zumindest einen virtuellen Stundensatz. Und dann gibt's in dieser Übung ja diese Aufgaben, die halt einen sehr niedrigen Stundensatz hat, 10 Euro, 20 Euro, ist ja egal, aber einfach so diese sehr, sehr günstige, diese Junior-Tasks, die du gerade erwähnt hast. Dann gibt's diese Fachkraftaufgaben, wo man schon ein bisschen mehr Expertise braucht dafür. Die Senior-Tasks, die du gerade angesprochen hast. Und dann gibt es halt auch ganz klar Unternehmeraufgaben, also die dann wirklich einen hohen Impact haben. Ja, das können sein, dass man wirklich dann strategische Partnerschaften abschließt. Ja, das kann auch sein, dass man wirklich am Unternehmen arbeitet, nicht im Unternehmen arbeitet. Das kann sein, dass man bei Masterminds dabei ist. Ja, und dann sollte man sich anschauen, wie ist denn mein Kalender aktuell aufgeteilt? Wie viele Fachkraftaufgaben sind da bei mir drinnen, sind vielleicht sogar Junior-Aufgaben bei mir drinnen. kann ich denn nicht meine Zeit besser nutzen und die Aufgaben dann günstig abgeben? Denn, ja, wie gesagt, wenn ich selbst meine ganze Kalender blockiere mit Aufgaben, die eigentlich längst eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter übernehmen hätte können, dann gewinnt ja niemand davon. Der Mitarbeiter hat ganz andere Aufgaben oder sollte eigentlich diese Aufgaben erledigen, kriegt aber dann nicht so 100% dieses Ownership über dieses Thema und ich selbst bin einfach viel zu teuer, um diese Aufgaben zu machen. Also das war der erste Schritt, wirklich einmal zu schauen, welche Aufgaben kann ich denn abgeben. Und ganz oft passiert es, dass ich dann da sitze und so Kalenderchecks mache und dann kommen die Unternehmerinnen und Unternehmer drauf, ah ja, ich habe einen Mitarbeiter, dem könnte ich das ja geben, das ist ja eigentlich genau sein Bereich. Passiert auch wieder deswegen, weil sie halt, das ist ein gewachsenes System, sie haben das früher selbst gemacht, sie haben das aufgebaut, dann ist ein Team dazugekommen, die haben dann gewisse Aufgaben übernommen, dann hat sich alles irgendwie verändert und dann ist das System so etabliert, wie es halt dann etabliert ist. Und wenn man dann aber wieder drauf schaut, dann findet man ganz oft wieder Aufgaben, die man leicht abgeben kann. Und beim Abgeben gibt es auf der einen Seite verschiedene Ebenen, wie du delegieren kannst. Es gibt also für Juniors, denen musst du halt sehr viel Anleitung mitgeben. Da musst du halt ganz klar sagen, was der Outcome sein soll, was sie tun sollen. Wenn sie dann schon besser sind, wenn sie angelernt sind, wenn sie eher seniorigere Mitarbeiter sind, dann kann man auch ganze Aufgaben direkt übergeben und in Wirklichkeit Entscheidungsvollmachten mehr oder weniger auch mit übergeben, dass sie selbst entscheiden können oder dass sie eben Vorschläge bringen und die Entscheidung dann gemeinsam treffen. Und am Ende dieser Delegationsleiter oder Delegationstreppe ist es dann so, dass wirklich das komplette Ownership abgegeben wird, wo ich einfach nur mal sage, du, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, bist jetzt dafür verantwortlich, dass genau diese Aufgabe, dieses Projekt umgesetzt wird. Komm erst wieder zurück, wenn du es fertig umgesetzt hast und ausgewertet hast. Und ich will eigentlich nur die Zahlen haben, um einfach zu sehen, ob das alles gut funktioniert. Genau, ein wunderbares und gerade für den Anfang vielleicht noch ein Framework, das hier gut funktioniert, weil ich habe eben am Anfang gesagt, ja, das Problem ist dann oft, dass sie nicht 100% das Vertrauen haben oder die Angst haben, diese Verantwortung abzugeben, weil sie einfach Kontrolle verlieren. Ein sehr gutes Framework hier ist das 10-80-10 Framework. Die ersten 10% der Aufgabe erledigst du als Unternehmer, Unternehmerin. Das heißt, es geht halt darum, diese Idee zu haben, das Ganze mal auf Schiene zu bringen. Dann 80% übergibst du an den Mitarbeiter, an die Mitarbeiterin. Das ist dann das Heavy Lifting. Ja, da passiert dann wirklich die Umsetzung von dem Ganzen. Und die letzten 10% kriegst wieder du. Da kontrollierst du wieder, da schaust du wieder drüber, da stellst du sicher, dass die Qualität auch so ist, wie du dir das Ganze erwartest. Und dann hast du halt den Anfang und das Ende immer unter Kontrolle, aber das Heavy Lifting, den Mittelteil, den kannst du abgeben und du kannst dir unglaublich viel Zeit sparen.
Wow, das ist echt sehr powerful. Zum Thema KI gibt es ja auch so ähnliche Regeln heutzutage, oder? Dass man sagt, ja klar, du kannst jetzt nicht die komplette Ad-Copy an ChatGPT abgeben. Könnte man schon natürlich, aber du musst da noch briefen, du musst prompten, du musst irgendwie dir Gedanken machen und dann alles, was rauskommt, ist gut. Aber du musst auch wirklich nochmal schaust, dass keine Red Flags drinnen sind, keine Ahnung, und das drinsteht, was nicht drinstehen sollte, schaust auch nochmal drüber. Also super spannend, das 10-80-10 Framework.
Ganz genau, ja. Kommt halt immer drauf an, wo in dieser Delegationsstufe du gerade stehst. Beim kompletten Ownership abgeben, da interessiert es dich eh nicht mehr, weil da hast du das volle Vertrauen in die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, dass sie das eh gut lösen. Das sind auch dann eher seniorigere Mitarbeiter, die genau wissen, was sie tun, wo der Prozess auch steht, wo genau festgelegt ist, wie entschieden wird, also in welcher, also wie wir als Unternehmen Entscheidungen treffen. Und wenn du halt früher bist, dann kann dieses 10-80-10 Framework wunderbar sein, um diese Angst abzulegen, die Kontrolle zu verlieren.
Mega gut. Ich würde auch gerne noch ein Framework reinbringen zum Thema Delegieren. Und zwar, ich durfte mal ein Leadership Coaching mitmachen als Teilnehmer. Und da gab es folgenden Satz. Und zwar, Verursacher löst das Problem. Wenn du jetzt als Gründer oder Gründerin oder Inhaberin oder Inhaber dein Daily Doing machst und dann kommt so eine E-Mail von einer Mitarbeiterin oder von einem Mitarbeiter und der sagt, schwierig, ich habe jetzt gerade diese Herausforderung. Du könntest das natürlich, wenn du das Skillset hast, kannst du das natürlich lösen, das ist eine Option. Oder du gibst dem Verursacher die Möglichkeit, das selbst zu lösen. Sagst, ja, okay, cool, wie würdest du denn das Problem lösen? Was hast du denn für Vorschläge? Das heißt, du machst diese Bumerang-Methode und statt dass du sagst, ja, ich mach's schon, ich nehme es auf meinen Schreibtisch oder, na, gib her, das geht, ich zeig dir das gar. Dem anderen wirklich die Möglichkeit, ihn bumerangmäßig zu geben, dass er oder sie da selbst draufkommt. Also ich glaube, das ist eine spannende Methode, oder?
Ja, definitiv. Also das ist sowieso auch ein Lernprozess der Mitarbeiter und dahingehend darfst du die Mitarbeiter auch immer ziehen. Also wenn ein Mitarbeiter mit einem Problem zu dir kommt, das tendenziell lösbar ist von ihm, ja, man muss immer ein bisschen so den Kontext jetzt mit berücksichtigen, wenn es wirklich ein Problem ist, wo die Person einfach ratlos ist, hilflos ist, ja, okay, dann arbeitet man gemeinsam, dann ist es auch die Aufgabe der Führungskraft, das wirklich zu lösen. Aber wenn es jetzt wirklich im Bereich, der, also im Aufgabenbereich liegt, dann würde ich und habe ich auch immer so gemacht, also würde ich dann wirklich sagen, okay, welche drei Lösungen gibt's? Was würdest du vor, also was könnte man denn machen und welche dieser davon würdest du denn vorschlagen? Und dass du immer diesen, genau das, was du gerade gesagt hast, diesen Bumerang-Effekt, dass du einfach von Anfang an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beibringst, sie brauchen gar nicht mehr zu dir kommen mit einem Problem ohne Lösung, sondern sie kommen dann nur mehr zu dir mit einem Problem und mit drei Lösungsvorschlägen. Und du kannst vielleicht am Anfang noch sagen, okay, ja, probier Option 2 oder probier Option 3. Und irgendwann wird es dann so in diese Richtung gehen, dass sie dann sagen, okay, drei Lösungsvorschläge, ich würde Nummer 2 machen und dann vielleicht, okay, wir haben ein Problem gehabt, drei Lösungswege hat es gegeben, ich habe Nummer 2 gemacht, es ist rausgekommen und du wirst dann nur mehr informiert darüber, aber bist überhaupt nicht mehr in den ganzen Prozess mit drinnen und das ist natürlich so der Punkt, wo man hin will oder wo man zumindest hinwollen sollte.
Mega, also richtig, richtig cool, auch die verschiedenen Stages. Mein Lieber, um den vierten Punkt nicht außen vor zu lassen. Jetzt haben wir eliminiert, wir haben automatisiert, wir haben delegiert. Jetzt stehen wir halt da als Unternehmerinnen oder Unternehmer und haben halt natürlich jetzt immer noch unsere eigenen Tasks, wir haben die Leadership-Tasks, wir haben ein bisschen Funnel optimieren etc. Was macht man jetzt mit der, wie macht man jetzt die ideale Woche?
Gute Frage. Ist natürlich immer sehr individuell, was man denn möchte. Kommt auch immer aufs Unternehmen drauf an, tatsächlich. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt ein SaaS-Startup und will skalieren, will den 100 Millionen Dollar Exit haben, dann wird der Unternehmeralltag anders ausschauen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will in Wirklichkeit meine 20-Stunden-Woche haben, also vier Stunden pro Tag arbeiten und meine Mitarbeiter erledigen das Heavy Lifting. Ich bin dafür da, dass ich die Richtung vorgebe und dass ich die Mitarbeiter entwickle. Wenn du das aber mal weißt, wo du hin möchtest, dann kannst du dir Gedanken machen, wie soll denn so dein Alltag aussehen? Was sind denn die Dinge, die da wichtig sind? Hast du Familie, hast du Kinder? Ist es dir wichtig, Zeit mit ihnen verbringen oder nicht? Hast du Hobbys? Willst du mit Freunden Zeit verbringen? Also ich würde immer versuchen, so diese großen Blöcke, und darum fange ich jetzt mit Familie, Freunde und so an, weil die Blöcke dürfen wir uns zuerst in unseren Kalender, in unsere ideale Woche einplanen. Denn am Ende ist es so, wenn wir vorspulen, wenn wir 80 sind und auf unser Leben zurückschauen, dann gibt es ganz viele Menschen, die es bereuen, zu wenig Zeit mit der Familie verbracht zu haben. Es gibt aber nur sehr wenig Menschen, die es bereuen, dass sie zu wenig gearbeitet haben. Und genau deswegen planen wir die für uns Menschen wichtigen Dinge ein. Und das können eben Hobbys sein, das können Zeit mit dem Partner, mit der Partnerin sein, es kann Familienzeit sein, kann aber auch Zeit mit dir selbst oder für dich selbst sein und bauen uns dann rundherum die Businessblöcke mit rein. Ja, dann werden wir uns überlegen, wie viel Zeit willst du für Strategie aufwenden, wie viel Zeit willst du wirklich am Unternehmen arbeiten, was ist denn die beste Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten? Bist du jemand, der in der Früh schon sehr sehr sharp ist, also kannst du gleich mal in eine Deep Work Session gehen in der Früh, dann am besten am Vormittag planen, vielleicht 8 bis 12 ist dann so die Deep Works Strategie-Session jeden Montag, keine Ahnung, zum Beispiel. Wenn man jetzt aber jemand ist, der eher Nachteule ist oder einfach um 8 in der Früh noch nicht zu gebrauchen ist, ja, dann würde ich es halt ein bisschen anders planen. Ja, dann ist vielleicht das erste Mal Sportsession oder so, dass man mal ins Tun kommt, wieder in die Gänge kommt und dann wirklich am Unternehmen arbeitet, dann kann man sich überlegen, wo legt man Meetings wirklich hin? Welche Art von Meetings möchte ich überhaupt haben? Ja, sind es Meetings, wo ich dann tagelang oder einen ganzen Tag von Zoom-Call zu Zoom-Call springe? Ist es etwas, was ich sage, meine Mitarbeiter sind eh im Büro vielleicht oder sie sind auch offline verfügbar? Vielleicht mache ich dann nochmal Walking-Meetings, ja, dass ich sage, jede Stunde nach der Mittagspause ist Zeit für ein Walking-Meeting und dann kann ich entweder telefonieren oder theoretisch auch einen Zoom-Call machen und gehe einfach spazieren draußen, ja, und besprich Dinge, die fürs Business wichtig sind, die für die Mitarbeiter wichtig sind, kriegt gleich ein bisschen Bewegung rein, ist auch ganz cool, weil man dann vielleicht kreativer wird, weil man rauskommt, nicht so in einem Meetingraum oder halt daheim im Homeoffice sitzt. Und genau so würde ich vorgehen und so Schritt oder Punkt für Punkt versuchen, die ideale Woche wirklich zu planen. Und dann, wenn dieser Plan einmal fertig ist, dann hat man so diesen Blueprint, wie diese Woche aussehen soll. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was ist jetzt der erste Schritt, den ich tun kann, um auch wirklich dorthin zu kommen. Und das ist ganz oft einfacher, als man dann wirklich denkt.
Wow, stark. Walking Meetings habe ich mir sofort notiert mental, das werde ich öfter machen. Wie findet man jetzt den nächsten Schritt? Weil du sagst, das ist oft leichter, als man denkt, aber das ist natürlich alles in der Theorie super, verstehe ich, aber wie findet man jetzt wirklich den nächsten Schritt für sich?
Mhm. Wieder Blick in den Kalender, dann schauen wir mal, welche Meetings hat man überhaupt drinnen. Welche Meetings sind wirklich notwendig und sind die Meetings jetzt so gelegt, dass sie für diese ideale Woche überhaupt funktionieren oder sind sie sehr über die ganze Woche hinweg verteilt? Das passiert nämlich ganz oft, ja, dass man sagt, okay, dann hat man irgendwie Montagvormittag einmal One-on-One mit Mitarbeiter 1, dann am Dienstagnachmittag mit Mitarbeiter 2, dann hat man dann später noch einmal einen Mitarbeiter-Call. Und hier darf man dann schauen, dass man sich die Dinge so umplant, dass man auch wieder Zeit hat, um zum Beispiel am Unternehmen zu arbeiten. Ein ersten Schritt, wenn man jetzt keine Zeit hat, unter Anführungszeichen, um wirklich Deep Work Sessions zu machen, ist, man schaut einfach einmal 2-3 Wochen in die Zukunft, nämlich dann, wann der Kalender nicht komplett voll ist und blockt sich halt in 2-3-4 Wochen oder so wirklich einmal einen Deep Work Block, um hier mal die Zeit zu blockieren. Und dann dauert es natürlich jetzt, weil die Termine, die da sind, die wird man ja trotzdem stattfinden lassen. Und dann ist aber die Zeit schon blockiert, um wirklich wieder am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten.
Mega. Dankeschön. Richtig, richtig gut. Vielen herzlichen Dank, lieber Markus. Ich glaube, wir sind da echt 3-4 Blöcke geil durchgegangen. Jetzt ist natürlich die Abschlussfrage, lieber Markus, wenn man mit dir enger zusammenarbeiten möchte, wie kontaktiert man dich am besten?
Mhm. Am besten auf LinkedIn, werden wir wahrscheinlich dann Links vielleicht runterpacken können und auf LinkedIn einfach connecten. Auf LinkedIn habe ich auch meinen Unternehmer-Check mit drinnen, das heißt, da kann man direkt so einen 2-Minuten-Check durchmachen und bekommt auch sofort die größten Hebel im Unternehmen, die man am besten sofort angehen sollte. Also alles das, was wir jetzt besprochen haben, quasi in einer Kurzanalyse, die wirklich individuell auf dich, auf dein Unternehmen zugeschnitten ist. Und ja, dann kann man direkt loslegen, das Ganze auch wirklich umzusetzen.
Richtig, richtig stark. Ich freue mich schon sehr auf die Productivity Challenge gemeinsam und auf deine Keynote in Ibiza. Wird eine geile Nummer. Danke, Markus, für die wertvollen Inputs und ich wünsche dir was. Schönen Nachmittag.
Danke, wünsche ich dir auch.